Jesus spricht zu ihr, das ist Maria, nachdem der Lazarus gestorben ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das steht im Johannes 11. Auch wir haben das Ziel erreicht heute. Nämlich, heute ist der letzte Tag im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr fängt am nächsten Sonntag wieder ein neues Jahr mit dem ersten Advent. Das hat man eigentlich in unseren Kirchen nicht mehr so gemacht. Und das bedeutet jetzt auch, dass der letzte Sonntag sozusagen der Silvester vom Kirchenjahr ist. Es ist eine gute Gelegenheit zum Zurückschauen aufs vergangene Jahr. Wir können uns überlegen, was unsere Gemeinde erlebt hat, was wir erlebt haben. Wir können auswerten, was uns geraten ist. Und wir können vielleicht auch aus unseren Fehlern irgendeine gute Lektion lernen. Aber all das wollen wir heute nicht machen. Was wir wollen, ist vorwärts schauen und schauen, was uns noch erwartet. Wohin führt uns echt unsere Lebensreise im nächsten Jahr und nachher in die Zukunft? Der Sonntag heute, der letzte Sonntag vom Jahr, hat einen Namen. Nein, eigentlich hat er sogar drei Namen. Und jeder von diesen Namen hat eigentlich eine ganze Predigt in sich inne. Und das sind die Namen. Theoretisch würdet ihr jetzt die sehen, da vorne, aber heute Morgen hat nicht alles geklappt und meine Bilder sind halt noch daheim. Die drei Namen sind Totensonntag, Ewigkeitssonntag und Christkönigssonntag. Ich möchte euch jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht geben. Vielleicht hilft euch dann das auch, die verschiedenen Namen einzuordnen. Der Totensonntag wird vor allem in der reformierten Kirche gefeiert. Die Gemeinden denken an dem Sonntag, an denen, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Auf diese Art ist es eigentlich ganz ähnlich wie das Allerseelenfest, wo in der katholischen Kirche genau einen Monat früher gefeiert wird. Der Zweck von diesen zwei Festen ist aber total anders. Weil wir ja in der evangelischen Kirche kein Fegefeuer kennen und somit auch nicht mehr für die Seelen der Verstorbenen beten, ist der Totensonntag für uns ein reiner Gedenktag. Wir denken an die, die vor uns aus dem Leben gegangen sind. Und darum werden auch in vielen Gemeinden, evangelischen Gemeinden, an dem heutigen Sonntag die Namen von denen vorgelesen, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Da darf man mit trauern, denn wir vermissen sie ja alle. Und wir wollen auch mit trauern, mit denen, die jetzt in der Trauer sind. Ich weiss, dass jemand da ist, der den Ehemann verloren hat vor kurzer Zeit. Jemand, der den Vater verloren hat. Am Anfang vom Jahr. Und mit denen wird man trauern. Wir vermissen sie auch. Es ist aber auch ein Tag, wo man sich darf an ihr Leben erinnern. An das, was man miteinander erlebt hat. Denn vergessen haben wir die Menschen natürlich nicht. Auch wenn sie nicht mehr mit uns, körperlich nicht mehr mit uns sind. Und wir dürfen uns auch freuen. Mit ihnen. Weil wir wissen ja, dass der Tod für sie nicht das Ende ist. Sondern nur ein Übertritt in eine andere Welt. Eine Welt, wo Jesus Christus schon heute der König ist. Auch für uns ist ja der Tod nicht das Ende. In den vergangenen Jahren sind viele Gemeinden dazu übergegangen, statt Totensonntag den Ewigkeitssonntag zu feiern. Eigentlich haben die beiden fast sehr viel gemeinsam. Statt sich aber auf den Tod zu fokussieren, schaut man dort sozusagen über die Schwelle vom Tod aus in das ewige Leben, das uns dort erwartet. Wir fokussieren an einem ewigen Leben, wo wir zusammen mit dem auferstandenen Jesus Christus dürfen leben. Und das bringt mich dann zum dritten Fest, der Christkönigssonntag, am Tag, wo Jesus Christus als König sollte ehren. Der Gedenktag, Christkönigssonntag, hat eine ganz spezielle Geschichte und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir leben in einer Zeit von Demonstrationen. Wir demonstrieren für die Umwelt. Die Umweltverschmutzung. Wir kennen Greta, die in der Welt umreist. Und was so schnell alles passiert. Wir demonstrieren für Freiheit in Hongkong, für einen eigenen Staat in Katalonien, in Kurdistan, Belutschistan. Wir demonstrieren gegen, was teilige Leute denken, ungerecht gewählte Regierung in Bolivien und auch an anderen Orten. Häufig, wenn wir für etwas Gutes demonstrieren, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und so weiter, haben wir das Gefühl, es sei vergeblich und nutzlos. Aber wenn die demonstrierenden Gruppen sich zusammenschliessen und zu einer Macht werden, dann kann etwas Weltbewegendes passieren. Und genau aus dem Grund ist der Christkönigssonntag geboren worden. Christen von dieser Welt sollten von vielen mehr oder weniger stark demonstrierenden Gruppierungen zu einer Macht geeinigt werden. Und das war so gewesen. Im 1925 ist wahnsinnig viel passiert auf dieser Welt. Der Kommunismus hat Russland fest im Griff gehabt und breitet sich schnell aus. Ist stark geworden in Deutschland, Frankreich, Italien und sogar in Indien. Der Lenin ist ein Jahr vorher gestorben und sein Nachfolger, der Stalin, hat seine Position gesichert als neuer Diktator, indem er alles, was ihm, alle, die ihm nicht passt haben, einfach umgebracht hat oder in Gulag geschickt hat. Das war im 1925 gewesen. Im gleichen Jahr ist der Nationalismus in vielen Ländern stark geworden. Diktatoren sind im Iran, in Syrien und was wir heute als Saudi-Arabien kennen, an die Macht gekommen. Der Mussolini ist zwar schon 3 Jahre früher noch Premierminister von Italien geworden, aber im 1925 hat er sich als Il Duce, der Führer, deklariert. Und um seine Position zu sichern, hat er einfach alle Organisationen außer seiner eigenen Faschistenpartei verboten und mit brutaler Gewalt unterdrückt. Auch im 1925 hat Adolf Hitler seine nationalsozialistische Partei zum Leben erweckt, die Nazis. 2 Jahre früher hat er mit einem Staatsstreich versucht, die deutsche Regierung zu stürzen. Er ist ihm verraten und ist dafür 9 Monate ins Gefängnis gesteckt worden. Aber schon im Februar 1925 hat er versprochen, Deutschland durch ganz legale Wahlen für sich zu gewinnen. Und dann, wenn er das geschafft hätte, will er es mit den Katholiken und den Kommunisten aufnehmen. Was dann weiter passiert ist, wissen wir ja alle. In dieser wirklich schlimmen, angstmachenden Zeit ist das Christkönigfest geboren. Europa hat immer noch unter dem Albtraum vom grausamsten, mörderischsten Krieg, den es je gegeben hat, im Ersten Weltkrieg, gelitten. Und schon steht Angst vor neuer Gewalt am Horizont. Christen haben gewusst, dass, wenn Europa weiter abrutscht in die Anarchie, dass das nur verhindert werden kann, wenn Jesus Christus das Zepter würde übernehmen würde. Und darauf haben sich Christen aufgerufen. Christen sind aufgerufen worden, ihr Christsein von der Verstecktheit in ihrem Herz in die Öffentlichkeit zu tragen und dort laut zu proklamieren, dass Jesus Christus der König sei. Das Fest, es ist von der katholischen Kirche zuerst eingeführt worden, ist bald auch von den Anglikanern und den Lutheranern übernommen worden. Und nur ganz kurze Zeit später haben auch viele evangelische Kirchen das Fest übernommen. So, dass jetzt am letzten Sonntag vom Kirchenjahr die Einheit der Christen unter der Herrschaft von Jesus Christus als König ganz klar der Herrschaft der Welt gegenübersteht. Heute möchte ich also den Ewigkeitssonntag, Christ-König-Sonntag, ein bisschen näher anschauen. Sie sind ja zwei Feste, die näher miteinander verbunden sind. Denn Christus wird seine Herrschaft in alle Ewigkeit behalten und unter ihm wird auch Friede sein und immerwährende Freude. Aber es gibt jetzt keine Endzeitpredigt, denn was in der Endzeit passiert und in welcher Reihenfolge und all das ist sowieso nur Spekulation. Was wir aber sicher wissen, ist, dass wir in der Ewigkeit werden leben. Im Gegensatz zu dieser Zeit, wo ja mit der Endzeit zum Ende kommt, hat die Ewigkeit kein Ende. Auf keiner Seite, weder am Anfang noch am Ende, gibt es ja kein Ende. So, was bedeutet denn die Ewigkeit für uns? Erstens müssen wir mal wissen, dass wir schon heute in der Ewigkeit leben. Ewigkeit ist nicht etwas, wo wir drauf warten, wir sind mitten drin. Die Ewigkeit hat weder Anfang noch Ende. Die Ewigkeit hat auch keine Zeit. Sie hat keine Stunde, keinen Tag. Die Ewigkeit ist einfach. Es ist. Man kann es nicht messen. Das ist mir zum ersten Mal so richtig klar geworden. An der Bibelschule, wo ich die vierte Strophe vom englischen Lied Amazing Grace, wir kennen sie unter dem Namen Gott zeigt den Menschen jeden Tag, vom John Newton gesungen habe. Und der heisst übersetzt ungefähr so. Wenn wir mal 10.000 Jahre hell leuchtend wie die Sonne dort in der Ewigkeit gewesen sind, werden wir keinen Tag weniger haben, um Gott zu loben, als an dem Tag, wo wir zuerst mit Loben angefangen haben. Wenn 10.000 Jahre dort gewesen sind, haben wir noch nichts weniger. Das ist die Ewigkeit. Mit der Ewigkeit kennt ihr keine Zeit. Das ist Ewigkeit. Zeit gibt es nicht in der Ewigkeit. Ewigkeit und ewiges Leben, das sind natürlich nicht das Gleiche. Wir leben in der Ewigkeit ja schon heute. Und ewiges Leben fängt an im Moment, wo wir anfangen, an Jesus zu glauben. Also wir alle, die an Jesus glauben, haben das ewige Leben schon heute. Ein Prediger hat gesagt, aus diesem Grund kann man sagen, dass das ewige Leben etwas ist, was Christen jetzt erfahren. Gläubige müssen nicht auf das ewige Leben warten, weil es nicht erst beginnt, wenn sie sterben. Das ewige Leben beginnt vielmehr in dem Moment, wenn eine Person zum Glauben an Jesus Christus kommt. Es ist bereits heute in unserem Besitz. Johannes 3,36 sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Bemerke, dass der Gläubige dieses Leben hat. Präsens, das Verb, ist auch im Griechischen in der Gegenwartsform. Ähnliche Präsensformulierungen finden wir auch im Johannes 5,24 und 6,47. Das ewige Leben bezieht sich nicht auf unsere Zukunft, sondern auf unseren derzeitigen Stand in Christus. Wo Martha verzweifelt vom Tod von ihrem Bruder geredet hat, hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Mit dem Tod werden wir in eine ganz neue Phase vom ewigen Leben eintreten. Und auch wenn Jesus sagt, ihr werdet nicht sterben, wird es gleich eine total anders weitergehen. Es ist nicht einfach ein lineares Weitergehen. Heute leben wir da und sterben und leben morgen weiter. In Ewigkeit, das ist nicht ganz so. Jesus macht das ganz klar. wenn er Sadduzäer zurechtwiest und sagt, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften noch die Macht Gottes kennt? Wenn sie nämlich von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel im Himmel, statt in Markus 12. Alles wird anders sein. Es ist jedoch ein Fehler, das ewige Leben einfach nur als unendliche Fortsetzung von Jahren zu sehen. Das im Neuen Testament gebräuchliche Wort ewig ist Aionio und trägt die Bedeutung von Qualität und Quantität. Tatsächlich wird das ewige Leben gar nicht mit Jahren assoziiert, da es von der Zeit unabhängig ist. Ewiges Leben kann außerhalb über die Zeit hinweg und innerhalb der Zeit existieren. Ich habe letzte Woche einen kleinen Cartoon gefunden und man sieht ihn jetzt einmal da vorne. Wenn das ewige Leben als Fortsetzung vom jetzigen Leben zu sehen wäre, dann verstirbt man auch den Mann auf der Zeichnung. Er sagt zum Pfarrer, was ich immer nicht verstehe, was ist an dieser Geschichte mit dem ewigen Leben eigentlich so attraktiv? Er lebt vom Flaschensammeln, man sieht es dort in seinen Dingen und der Abfallkessel nebenzu und er sagt, wieso soll ich ein ewiges Leben haben, wenn das immer so weitergeht? Die Bibel verspricht uns ja eine neue Erde und als Zentrum davon ein neues Jerusalem. Ich glaube, dass Gott uns mit dem Bild vom neuen Jerusalem etwas erklären will und etwas zeigen will, wo es dafür gar kein Wort gibt. Es gibt kein Wort und kein Konzept. Unsere Köpfe können die neue Welt gar nicht verstehen. Es ist einfach viel zu anders und viel zu gross und viel zu verrückt. Und um das uns ein bisschen zu erklären, braucht etwas, was unser Verstand gar nicht fassen kann. Okay, Moment, da kommt zuerst der Bibelvers. Und ich sah in einem neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her. Bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich höre eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein. Ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Und auf dem Thron saß, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagt, schreib denn diese Worte, sie sind zuverlässig und wahr. Und er sagte zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Lebens Wasser zu trinken geben, umsonst. Wer den Sieg erringt, wird dies alles erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein oder Tochter. Etwas Unvorstellbares. Um das ein bisschen in unsere Verstandshaft hineinzubringen, hat Gott am Johannes die Grösse der Stadt in wirklichen Zahlen gesagt, die Zahlen, die wir verstehen können. Er hat nämlich gesagt, das neue Jerusalem werde 2300 Kilometer lang sein. Könnt ihr euch das vorstellen? 2300 Kilometer, das geht von Ilanz aus ungefähr bis auf Marokko. Sie wäre gleich breit. Man kann sich das irgendwie noch vorstellen. Also eine riesige Fläche. Das ist eine Stadt. Aber die Stadt ist noch gleich hoch. Es ist nämlich ein Kubus, ein Würfel. Das können wir uns schon weniger vorstellen. Ich habe schon nachgeschaut, wie hoch das höchste Gebäude dieser Welt ist. Das sind die Petronas-Türme in Kuala Lumpur. Die sind gerade mal 451 Meter und 86 Zentimeter, glaube ich, höher. Jerusalem wird also ungefähr 5 tausendmal höher sind als die Türme. Wenn man das so sich probiert vorzustellen, da kann man sich die Unvorstellbarkeit vorstellen. Aber das neue Jerusalem hat noch ganz andere Qualitäten als nur Grösse. Es ist ein Platz vom Segen. Der Fluch, der auf unserer gegenwärtigen Erde lastet, wird vergangen sein und vergessen. In dieser Stadt wird auch der Baum vom Leben stehen. Der Baum, der alle Nationen heilen wird, steht in der Bibel. Im Garten Eden haben wir gegen Gott rebelliert und darum sind wir von dem Baum verbannt worden. Am Ende stellt Gott auf ganz barmherzige Weise den Zugang zu dem Baum vom Leben wieder her. Der Zugang wird durch Jesus Christus erreicht, am Lamm von Gott, wo die Sünde von der Welt wegnimmt, wie das im Johannes 1 steht. Jemand hat den Himmel so beschrieben. Welch ein herrlicher Ort ist der Himmel. Voller Liebe, voller Frieden, voller Freude. Denk an den glücklichsten Augenblick in deinem Leben und dann vergrößere das eine Milliarde Mal. Und das ist kein Vergleich zu der kleinsten Berührung des Himmels. Wenn du im Himmel bist, bist du so voll von Gottes Liebe, dass du nichts anderes kennst außer völliger Ekstase. Einer Ekstase, die immer mehr zunimmt. Jede Seele im Himmel ist ein Spiegel von Gottes Liebe. Und so seht ihr, wenn ihr einander anseht, Gottes Liebe und werdet sogar noch mehr in Ekstase erhoben. So ist also das größte Ziel eines Christen, Gott in seiner Herrlichkeit schauen zu dürfen und sich selig in seiner Geborgenheit zu wissen, erreicht. Geborgen bei ihm begegnen wir allen Menschen wieder, die uns auf Erden nahe standen und die auch durch Jesus Christus das Heil erlangt haben. Jesus Christus ist König. Er ist das Zentrum von dem neuen Jerusalem. Und alles wird sich um ihn drehen und es wird wunderbar sein. Was soll uns der Christkönig Sonntag heute bedeuten? Der Viertag ist damals eingesetzt worden, zum Christen untereinander zu einen, uns zusammenzubringen und uns zusammen unter der Herrschaft von Jesus gegen schlechte anzutreten auf dieser Welt. Um aus kleinen Gruppen von Christen eine grosse Macht zu bilden. Das ist damals wegen dem gemacht worden. Aber heute, die Macht vom Bösen ist vielleicht nicht mehr ganz so offen um uns herum wie damals im 1925, wo die Welt aussieht, wenn sie zusammenfliegen. Aber der Feind arbeitet schon. Unsere Welt lebt ja auch heute noch nicht im Frieden. Wenn man in der Zeitung blättert, liest man über Hongkong, Nordkorea, Iran, Türkei, wo in Syrien ja Menschen, vor allem Christen, vertreibt und vernichtet, ungelöste Probleme in Israel. Man liest von Schwierigkeiten in Bolivien. Und dann erfahre ich bei meiner Arbeit bei der OM auch Sachen, die in der Presse kaum Platz finden. Zum Beispiel, dass es 250 Millionen unberührbare Dalits gibt, die überhaupt kein Recht haben und in tiefer Armut leben. Und das schon seit Tausenden von Jahren. Dass trotz gesetzlichem Verbot in Indien alleine immer noch über 100.000 rituelle Zwangsprostituierte leben. Dass der Menschenhandel weltweit floriert, auch in unserem Land. Dass die indische Regierung im Moment das Christentum als importierte westliche Religion in Indien ausradieren. Trotzdem, die Kirche ja schon existiert, seit der Apostel Thomas seinen Fuß auf den indischen Subkontinent gestellt hat. Das Böse regiert, aber nicht nur in den fernen Ländern, sondern auch hier in der Schweiz. Wir richten uns heute nach der Welt, statt nach der Bibel. Abtreibung ist schon gar kein Thema mehr, das ist so akzeptiert. Ehe für alle ist, glaube ich, in den letzten paar Wochen ziemlich aktuell gewesen. Mit grosser Geschwindigkeit werden wir auch für die globale Überwachung aufgerüstet. Alle die, die Angst haben vor der Handzeit und einem Zeichen. Ohne Handy geht praktisch nichts mehr unterdessen. Ich habe mein Telefon kaputt gemacht und ich habe 7 Wochen ohne Telefon gelebt. Es war unglaublich gewesen, was man alles nicht mehr machen konnte. Die Zeit, wo das Telefon zum Telefonieren da war, ist schon lange vorbei. Unterdessen braucht man es zum Zahlen, zum Zugfahren, zum sich identifizieren und ja noch viel mehr. Meine Kinder könnten da wahrscheinlich mir noch helfen dabei, was man alles noch macht mit dem Telefon unterdessen. Einfach nicht telefonieren. Bald wird das Handy auch gebraucht, um das kleinste Detail von unserem Leben auszuspionieren. In China passiert das jetzt schon und erst noch freiwillig. Wenn man in eine unregistrierte Kirche geht, gibt es 10 Punkte Abzug. Wenn man am Nachbar hilft, das Chemie auf seinem Haus reparieren, gibt es 1 Punkt plus. Und wenn man weniger als 10'000 Punkte hat, kann man keine Wohnung mehr mieten und kein Darlehen mehr aufnehmen auf der Bank. Ja, Zukunft? Nein, das existiert. Ich glaube, dass wir Christen die Gefahren sollten sehen, wie im Jahr 1925, und dass wir sollten unter der Herrschaft von Christus zusammenstehen. Es ist auch heute, wie damals im 1925, absolut wichtig, dass wir unseren Glauben von einer privaten zu einer öffentlichen Angelegenheit machen. Was wir dort haben in der Sur Selva, ist zum Beispiel das Gebet für die Sur Selva. Wir haben das Gebet für die Schweiz. Und da mitzumachen, und wir haben da eine Gebetsgruppe, die auch für uns betet in der Sur Selva. Wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr doch mal bei der Marianne melden. Das ist, glaube ich, da ein guter Anlaufpunkt, oder? Einfach mal mit Betten anfangen, aber es geht vermutlich noch weiter. Wir müssen zusammenstehen als Christen. Und zwar können wir da nicht sagen, ja, die gehören ja nicht zu uns. Wir Christen gehören zusammen. Unser Find ist nicht einer von den Kirchen. Unser Find ist aussen da. Und wir müssen zusammenstehen unter Christus und König. Macht doch mit bei diesen Fürbittengebeten. Jetzt nochmal zurück zum ewigen Leben. Wir alle kennen das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit den 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, um den Bräutigam zu empfangen. Wir wissen, 5 davon haben sich vorbereitet, haben extra Öl mitgenommen für ihre Lampen und die anderen nicht. Und dann hat sich der Bräutigam verspätet und wo er dann wirklich gekommen ist, haben nur noch 5 Öl für ihre Lampen. Der letzte Vers von dem Gleichnis ist: Seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Und das gilt auch für uns. Die Lektion von den Jungfrauen ist: Wir müssen bereit sein. Woher kannst du wissen, dass du ewiges Leben hast? Erstens einmal: Bereue und bekenne dem Heiligen Geist deine Sünde. Und dann: Akzeptiere Gottes Vergebung. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden, steht im Römer. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gestorben für unsere Sünden und ist am 3. Tag wieder auferstanden. Glaubt ihr noch die gute Nachricht und vertraue dem Herrn Jesus als den Retter und Erlöser. Und dann gibt es überhaupt kein Problem mehr, dann bist du nämlich gerettet. Das findet man in der Apostelgeschichte 16, im Römer 10. Der Johannes hat es so gesagt: Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist auch in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5. Am letzten Sonntag hat der Hans Schneider über die Entschuldigung geredet. Und auch das passt zum heutigen Thema. Wir sollten bereit sein, wie die fünf klugen Jungfrauen und unser Leben zuerst mit Gott und dann auch mit unseren Mitmenschen in Ordnung bringen. Entschuldigen mit Bindestrich, entschuldigen deine Mitmenschen. Und wenn es nötig ist, frag du sie auch, dass sie dich entschuldigen. Wenn sie es, ja. Bis beharrt. Ich möchte jetzt noch zusammenfassen. Es ist absolut wichtig, dass unser Glaube von einer privaten zu einer öffentlichen Angelegenheit wird. Dass wir Christen zusammenstehen, um an der weltlichen Kräften und Entwicklungen können die Sterne bieten. Alleine können wir das nicht. Wir müssen zusammenstehen. Miteinander. Dann, ewiges Leben fängt nicht mit dem Tod an, sondern in dem Moment, wo wir ein Kind Gottes geworden sind oder werden. Und das ewige Leben wird nach dem Tod in einer perfekten Umgebung in der Gegenwart von Jesus Christus stattfinden. Und als Letztes, wir müssen bereit sein, uns mit Gott und den Menschen ins Reine zu bringen. Und uns so wie die fünf Jungfrauen, gescheite Jungfrauen, kluge Jungfrauen vorbereiten auf seine Wiederkunft. Ich will noch beten. Ja, Herr, du bist König. Jesus Christus. Du bist für uns gestorben. Hast du schon eine Krone getragen? Und jetzt bist du unser König. Hilf uns, dass wir die Überzeugung auch leben und bereit sind, der Welt auch zu zeigen, dass wir dir angehören, dass wir unter dir leben, dass du unser König bist. Und bereit sind, mit dir am Bösen entgegenzustehen. Hilf du uns auch, dass wir bereit sind für den Tag, wenn wir durch die Tür vom Tod müssen gehen oder dürfen gehen vielleicht. Wir danken dir, dass du uns eine unbeschreiblich schöne Ewigkeit vorbereitet hast. Amen.